Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Es gibt gute Nachrichten für alle, die gern reisen. Die Roaming-Gebühr fällt weg. Das heißt, Telefonieren im Ausland wird bald billiger.
Das wird super! Gut!
Dafür wird Surfen am Netz vielleicht aber bald teurer, denn das EU-Parlament hat in dieser Woche Regelungen beschlossen, die das Prinzip der sogenannten Netzneutralität aufweichen. Was bedeutet das für den Nutzer? Kommt jetzt das Zwei-Klassen-Netz? Darüber reden wir in dieser Breitbandausgabe. Und damit herzlich willkommen, sagen Vera Linz und
Markus Richter. Hallo und herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns außerdem mit dem neuen James Bond, der am Donnerstag in die Kinos kommt und natürlich voller Stereotypen steckt. Uns interessiert da nicht nur, dass James mal wieder keine Frau ist, sondern auch, wie Hacker eigentlich in Filmen aussehen. Wie prägen unsere Filme unser Bild von Hackern? Das fragen wir uns. Und dann geht es auch noch um Online-Plattformen, die gemeinsames Komponieren mehrerer User ermöglichen sollen.
Die heutige Netzmusik ist ganz klassisch entstanden und dazu gedacht, Schauder und Schrecken zu verbreiten. Los geht's mit der Französin Enlia, die im Song Witches Love Candy ein fröhliches Halloween wünscht.
Die guten Wünsche sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, verrät der Titel doch zugleich, Hexen mögen Süßes, aber Enlia ist offenbar keine, denn in all ihren sozialen Profilen lässt sie wissen, dass sie bevorzugt kleine Kinder verspeist. Guten Appetit!
Do you want some magic? Come to my place and see. How I treat you, how I make you feel good. Do you want some magic? Do you want some magic?
Topic.
Auf riesige 40 Petabyte im Monat ist der Internet-Traffic im vergangenen Jahr angewachsen und damit auch die Konkurrenz um Bandbreiten. Umso wichtiger ist es, dass es klare Kriterien gibt, nach denen Inhalte im Internet durchgeleitet werden, idealerweise alle gleichberechtigt. Genau dafür steht die sogenannte Netzneutralität, die vom EU-Parlament in dieser Woche neu geregelt worden ist. Bevor wir darüber reden, wollen wir den Begriff aber erstmal präzise erklären.
Und das ist gar nicht so einfach. Wir müssen im Prinzip da ganz von vorne anfangen und fragen, was ist das Internet? Eine Straße, ein Paket oder vielleicht ein Strom? Es sind da einige Metaphern zusammengekommen in den letzten Jahren, um den abstrakten Begriff Netzneutralität irgendwie zu beschreiben und verständlich zu machen, welche Bedeutung dieses Grundprinzip des Internets denn eigentlich für uns hat. Maike Herbstreut hat sich durch die Metaphern gewühlt, um den Kern der Netzneutralität herauszuarbeiten.
Das Internet ist eine Straße und auf der fahren alle Datenautos gleich schnell. Egal welcher Inhalt, woher sie kommen und wohin sie fahren, egal ob ein Katzenvideo drin sitzt oder eine E-Mail von der Bundeskanzlerin. Das bedeutet Netzneutralität. Alle Daten sind gleich, kein Inhalt, kein Empfänger und kein Absender werden bevorzugt.
Ein neutrales Internet ist die wichtigste Infrastruktur der Demokratie für die Zukunft,
sagt der grüne Europapolitiker Michel Reimon. Denn wir alle haben gleich schnellen Zugang zu allen Daten. Und ohne Netzneutralität wären nicht mehr alle Datenautos auf ein und derselben Straße. Es gäbe zwei Spuren, eine normale und eine voller Hindernisse, befürchten die, die gegen eine Abschaffung von Netzneutralität sind. Falsch, sagen die anderen. Es gäbe eine normale Spur, alles wie bisher, und eine kostenpflichtige Schnellspur. Die konservative Europapolitikerin Vicky Ford beschwichtigt:
There will be no two-speed Europe.
Tja, was denn nun? Ohne Netzneutralität doch keine Zweiklassen-Internetgesellschaft? Vielleicht hilft die Postmetapher weiter. Bislang stellen Internetanbieter alle Datenpakete so zu, wie auch die Post ihre Pakete zustellt. Der Inhalt ist egal, nur der Absender und der Empfänger sind wichtig. Ohne Netzneutralität wäre das anders. Als würde die Post erstmal alle Pakete öffnen, reinschauen und dann je nach Inhalt entscheiden, was sie damit machen. Manche Pakete würden durchgewunken, manche nur gegen Aufpreis und manche sogar gar nicht, wie es der Politikwissenschaftler und Internetaktivist Ralf Bendrath im ZDF befürchtet.
Also wenn so ein Internetanbieter, wenn der anfängt, in meine Pakete reinzugucken und zu sagen, ach Ralf, ich glaube jetzt mal, dass du das hier langsamer haben willst oder dass du vielleicht diese Seite gar nicht sehen solltest, dann ist das kein Internet mehr, dann ist das ein kontrolliertes Netz.
In der Diskussion um Netzneutralität geht es aber nicht nur darum, ob man Daten nun schnell oder langsam bekommt. Es geht auch darum, ob Innovationen gefördert oder behindert werden. Das zeigt der Stromvergleich am besten. Die Datenpakete im Internet sind wie Elektrizität. Die Telekommunikationsunternehmen sind unsere Stromanbieter. Wir bezahlen einen festen Preis für Strom, egal wofür wir ihn benutzen. Wenn unser Stromanbieter uns nun aber plötzlich verschiedene Beträge für Strom berechnen würde, je nachdem, wofür wir den Strom benutzen, dann kostet plötzlich der Strom für den Fernseher weniger als der für die Mikrowelle und der Strom für den Föhn ist vielleicht ganz umsonst, weil unser Stromanbieter einen Deal mit einem Föhnhersteller gemacht hat. Und die Föhnhersteller, das sind in diesem Gleichnis sicherlich nicht die kleinen Blogs, Videoseiten oder Startups, sondern die finanzkräftigen Konzerne, glaubt Michel Reimon.
In einem neutralen Netz können kleine Unternehmen die großen Konzerne herausfordern. Wenn die Neutralität aufgehoben ist, betonieren wir die Großen, die Mächtigen ein für alle Zeiten.
Welche Netzneutralitätsmetapher ist nun die beste? Die Straße, die Elektrizität oder doch die Post? Die eine Metapher, die gibt es wohl nicht. Dafür ist das Thema zu komplex. Aber all diese Metaphern zeigen in Ausschnitten, wieso Netzneutralität so ein wichtiges Thema ist. Denn ob nun als Straße, als Paket oder als Strom, ein Internet ohne Netzneutralität wäre ein radikal anderes.
Und vielleicht wird es genau dazu kommen, jetzt mit der neuen Gesetzgebung der EU. Darüber sprechen wir gleich mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Vorher gibt es Musik, und zwar wieder aus Frankreich, genauer gesagt aus Rennes. Denn von dort stammt der Beatbastler Kidban.
In Hello Little Halloween People erinnert er sich daran, dass es für Kinder noch größere Ängste geben kann als die vor einer ausgedachten Schattenwelt, wie sie uns jetzt zu Halloween beginge. Zum Beispiel solche, die durch sozialen Druck oder die Erwartungen von Eltern entstehen. Sipping on soda, puffing on pirouettes, smells like beer, tastes like cigarettes. Every night I hear him singing in the driveway, saying, come outside, I'm playing, looking at me sideways. The hunger in their voice is growing more pronounced, the anger in their innocent disguise will settle out. My mother asking me what's all the fuss about, I can't remember why I went to cuss her out. I love you, mama, I just wanna make you proud. The middle figure wore a hoodie and a mask, sticking up the store like put the goodies in the bag. Tootsie Rolls, lollipops, everything you have, ha. But the candy didn't make me feel good, didn't make me feel full like a real meal should. When I started succumbing to the stomach aches, they told me it was time to say hello to Mr. Funny Face. Say it how it is, we call it how we see it, keep it G, genius, run it, run it.
we get it how we will and pillage how we please. Little Halloween, little Halloween. Sipping on beer, puffing on cigarettes. Tastes like soda, smells like pirouettes. Every night you'll hear us praying under streetlights. Interrupt the peace as we operate the peacewise. The shame of living life is ignorant and broke. It's dissipating slowly with the precipice of hope. We stopped being afraid, we developed debonair. When the fear in our voice was deaded by deaf ears. A faint premonition, some anxiety. Hollow teens either love quick or they die easy. Yeah, listless eyes around my city makes me feel unseen, especially when they're eyeing me. Yeah, crooked mask and a rotten smile. Word around town as I'm a living, laughing, lost and found. The stomach aches are still unexplained. Time to say hello to Mr. Funny Face.
Say it how it is, we call it how we see it. Keep it G, genius, run it. We get it how we will and pillage how we please. Little Halloween, little Halloween. Say it how it is, we call it how we see it. Keep it G, genius, run it. We get it how we will and pillage how we please. Little Halloween, little Halloween.
Das EU-Parlament hat in der vergangenen Woche über die Netzneutralität abgestimmt, die Netzneutralität geregelt. Und je nachdem, wie man fragt, kann das bedeuten, es ist jetzt alles gut oder es wurde jetzt alles abgeschafft und ganz schlimm. Was genau dazu treffen könnte, sprechen wir jetzt mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Hallo. Das Gesetz, das vom EU-Parlament verabschiedet worden ist, weicht die Netzneutralität auf, sagen Kritiker. Was heißt das genau, Aufweichen der Netzneutralität?
Naja, es wäre ja zu wünschen gewesen, dass das EU-Parlament für eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität stimmt, dass es dafür sorgt, dass eben in Zukunft tatsächlich alle Datenpakete im Internet gleich gut und gleich schnell transportiert werden müssen. Das Gesetz, was jetzt verabschiedet worden ist, leistet genau das nicht, sondern es lässt sehr, sehr große Schlupflöcher dafür, damit die Netzneutralität komplett, ja, aufgelöst werden kann und eben genau dieser gleichberechtigte Datenverkehr im Internet zukünftig nicht mehr stattfindet.
Jetzt hat ja vor allen Dingen die Telekom als Infrastrukturanbieter für das Gesetzespaket lobbyiert und jetzt wird da kaum im Gesetz drin stehen, ja, wir machen das so, wie die großen Firmen wollen. Also was ist denn da jetzt die Idee hinter dem Gesetz, was wir als Gemeinschaft davon haben?
Naja, also nominell soll es tatsächlich so sein, dass da die Netzneutralität festgeschrieben wird und dieser Begriff selber kommt in dem Gesetz gar nicht vor. Es gibt nur einen Grundsatz, der da festgeschrieben wird, nämlich dass grundsätzlich die Datenpakete alle gleich zu behandeln sind. Dann gibt es danach aber jede Menge sehr, sehr weite Ausnahmen, die genau diesen Grundsatz wieder aufweichen. Diese Ausnahmen sind in einer Art und Weise formuliert, dass es den Telekommunikationsunternehmen möglich ist, beispielsweise Spezialdienste anzubieten, bestimmte Klassen von Datenverkehren im Internet zu priorisieren und die eben schneller durchzuleiten als andere. Wie weit das ganz genau gehen kann, das steht eben in dem Gesetz letztlich nicht wirklich drin, sondern das muss sich jetzt in der Praxis zeigen. Und die Gefahr, die da besteht, ist, dass nun sich erstmal eine gewisse Nutzungspraxis durch die Telekommunikationsunternehmen etabliert, dann vielleicht die nationalen Regulierungsbehörden einschreiten und dann die Telekommunikationsunternehmen gegen die Maßnahmen, vielleicht beschränkenden Maßnahmen, der Regulierungsbehörden klagen und das Ganze sich dann eben zu sehr langwierigen Gerichtsverfahren auswächst, in dem dann unter Umständen die Telekommunikationsunternehmen einfach den längeren Atem haben.
Das sind die Schlupflöcher, nehme ich mal an, von denen Sie sprechen. Aber macht es nicht Sinn, tatsächlich gesellschaftlich wichtigen Spezialdiensten Vorrang zu geben? Also vergleichbar mit der Straßenverkehrsordnung, die für Krankenwagen, Taxis oder Busse Sonderregelungen vorsieht?
Das wäre sicherlich sinnvoll, wenn das denn tatsächlich so da drin stünde. Während dieses gesamten Gesetzgebungsverfahrens ist ja genau dieser Aspekt häufig mal von Digitalkommissar Oettinger ins Spiel gebracht worden, der davon gesprochen hat, dass beispielsweise Dienste der Telemedizin oder eben auch Dienste, die mit der Regelung des Straßenverkehrs in Verbindung stehen, priorisiert durchgeleitet werden sollen. Tatsächlich ist es eben so, dass diese verkehrsbezogenen Anwendungen eigentlich überhaupt nicht übers Internet laufen würden, wenn man die Automobilhersteller fragt, sagen die, nee, das machen wir über eigene Netze, denn die notwendige Ausfallsicherheit, die ist im normalen Internet überhaupt gar nicht gegeben. Hinzu kommt, dass eben in der gesetzlichen Regelung jetzt überhaupt nicht so eine Beschränkung auf Dienste im Gemeinwohl eingetragen ist, sondern es wird einfach nur gesagt, wenn es ein bestimmtes Qualitätsmaß, eines bestimmten Qualitätsmaßes bedarf, dann kann man so einen Spezialdienst anbieten. Ja, oder wenn es eine technische Notwendigkeit dafür gibt, Daten zu priorisieren in bestimmten Klassen, dann kann man das eben machen. Das heißt, so eine Beschränkung auf das Allgemeinwohl steht eben gerade nicht im Gesetzestext drin.
Die Befürchtung, was diese Spezialdienste angeht, waren ja vorher, dass es vor allen Dingen die großen Anbieter auch treffen könnte. Also das war ja auch, die Telekom hat das auch wieder mal so durchscheinen lassen. Ja, Google, YouTube oder so viel Traffic, die können ja gerne nochmal bitte was zahlen. Die erste Ankündigung war jetzt, dass die Telekom gesagt hat, wenn man so ein ganz kleines Unternehmen ist und mit den Großen gar nicht konkurrieren kann, dann möge man doch vielleicht unsere Spezialdienste sein. Also was ist denn für die Telekom so ein Spezialdienst eigentlich? Wissen die das schon genau?
Nee, das glaube ich nicht. Also wenn man auch mal schaut, wie so die Lobbyvertreter der Telekommunikationsindustrie auftreten und argumentieren, dann sieht man, wenn man sie danach fragt, ja, was sind denn jetzt diese besonderen innovativen Dienste, die über einen solchen Spezialdienst angeboten werden sollen, können sie das eigentlich nicht benennen. Dann fallen ihnen vor allen Dingen ein Video-Streaming, vielleicht noch Online-Gaming und Videokonferenzen. Also alles Dinge, die es heute schon gibt und Anwendungsbereiche, die eben alle schon längst etabliert sind.
Andererseits freut sich ja die Telekom schon über Spezialdienste, die sie gesondert durchleiten kann. Und auf der anderen Seite versicherte ihr Sprecher zum Beispiel gestern im ZDF, man stehe zum Prinzip der Netzneutralität. Das klingt irgendwie sehr widersprüchlich. Gibt es da verschiedene Definitionen?
Naja, das ist auch sehr widersprüchlich und das war eigentlich während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens schon so, dass die Begrifflichkeiten ständig verdreht wurden. Es ist dann immer die Rede von Netzneutralität und gleichzeitig macht man eben Regelungen und auch gerade die Telekom lobbyiert für Regelungen, die eben diesen Gleichbehandlungsgrundsatz im Netz vollkommen auflösen würden. Insofern, ja klar, da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Auffassungen und es ist eine Art von begrifflicher Kriegsführung, die da stattfindet. Und mit der man leider auch das Parlament offenbar im Ergebnis breitgeschlagen hat.
Ich würde gerne nochmal so nach einem technischen Detail fragen. Und zwar die Erwartung ist ja jetzt so, das klingt immer so Spezialdienst, okay, das wird besser als das Internet, was wir jetzt haben, also zuverlässiger. Es gab auf Twitter einen Konversationsverlauf, wo dann die Telekom gefragt wurde, was bedeutet das denn technisch? Und die konnte das dann gar nicht so genau sagen. Kann es auch passieren, dass das, was jetzt Spezialdienst genannt wird, einfach das Internet ist, wie wir es jetzt kennen und der Rest wird dann noch schlechter, als es jetzt ist? Also kann das de facto eine Verschlechterung des allgemeinen Traffics bedeuten?
Also ich denke, die Telekom oder sagen wir mal genereller die Telekommunikationsunternehmen stellen sich das schon so vor, das wäre denen am liebsten, dass jetzt jeder einzelne Online-Diensteanbieter seine eigene Überholspur bucht und dafür dann eben auch nochmal gesondert bezahlt. Das heißt, ich finde, da wird auch relativ gut deutlich, dass es eigentlich um eine Art von Kommerzialisierung dieser Mittlerposition geht, die Telekommunikationsunternehmen haben. Dass dann das Internet dadurch tatsächlich besser wird, ist tatsächlich, meine ich, zu bezweifeln. Denn besser würde es vielleicht, wenn mehr investiert würde in den Ausbau der Kapazitäten zum Beispiel. Und ob das jetzt tatsächlich passieren wird mit den Einnahmen aus Spezialdiensten, ist, denke ich, sehr fraglich.
Kritiker gehen ja auch davon aus, dass diese Kosten, die es dann extra kosten wird, auf den Nutzer umgelegt werden, dass die also für Premium-Dienste mehr bezahlen müssen und dass wir zu einem Zweiklassennetz kommen. Mhm. Steht uns das Zweiklassennetz bevor aus Ihrer Sicht?
Also sicherlich geht die Entwicklung genau in die Richtung und das ist genau das, was die Telekommunikationsunternehmen wollen. Die Spezialdienste, diese Überholspuren, würden ja sogar im Zweifel erlauben, dass sie doppelt abkassieren, nämlich einmal bei den Endnutzern, die dann für einen solchen Spezialdienst bezahlen müssen, auf der anderen Seite bei den Online-Diensten, die ihre Daten über eine solche Überholspur zum Kunden durchleiten. Und das dürfte eben, wie gesagt, genau das Ziel sein, dass man einfach die Möglichkeit, das Internet zu kommerzialisieren, immer weiter ausweitet.
Und Sie haben es am Anfang schon gesagt, das könnten jetzt möglicherweise die Gerichte klären, wie das genau ausgelegt wird. Und das ist ja was, das kennt man auch von anderen Dingen, auch von anderer Gesetzgebung im Internet, also Vorratsdatenspeicherung, das prominenteste Beispiel. Wie bewerten Sie denn das, dass sozusagen aus Ihrer Perspektive immer jetzt die Gerichte herhalten müssen? Sind die Politiker, also mal ganz salopp formuliert, zu doof, um sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Oder warum ist das notwendig?
Ich denke, das hat ganz viel mit dem Lobbydruck zu tun, der insbesondere in Brüssel herrscht. Denn im vergangenen Jahr war es ja so, dass das Europäische Parlament für eine durchaus netzneutralitätsfreundliche Fassung dieser Gesetzgebung gestimmt hat. Allerdings ist eben das Parlament nicht die einzige Stimme in dem Gesetzgebungsprozess. Es gibt noch die Kommission und den Ministerrat, also die Vertretung der Mitgliedstaaten. Und von dieser Seite insbesondere kamen eben Regelungen ins Spiel, die extrem nah an den Vorstellungen der Telekommunikationsunternehmen sind. Und der Lobbydruck in Brüssel durch diese Telekommunikationsunternehmen ist extrem hoch. Und dem hat die Zivilgesellschaft auch nur bedingt etwas entgegenzuhalten. Also beispielsweise Vereine wie unsere haben eben natürlich nicht die Personaldecke, haben auch nicht die finanziellen Mittel, die Telekommunikationsunternehmen haben. In Brüssel kommen auf 2 EU-Parlamentarier, kommt ein Lobbyist der Telekommunikationsindustrie. Und dem wirklich was Entsprechendes entgegenzusetzen, ist eben auch nicht besonders einfach. Deswegen, also ich glaube nicht, dass die Politiker vielleicht zu dumm sind, aber die Stimme ist halt deutlich lauter der Telekommunikationsprovider als die Stimme der Zivilgesellschaft.
Wie geht es denn nun weiter mit den Idealen des Netzes? Sascha Lobo hat schon 2014 gesagt, das Internet ist kaputt. Was wir jetzt sehen oder befürchten, ist eine Gentrifizierung des Netzes, eine Kommerzialisierung des Netzes. Brauchen wir ein neues Internet?
Naja, wir bräuchten jedenfalls Regeln, die sicherstellen, dass die Funktionsprinzipien, die eigentlich zu dieser Explosion an Innovationen geführt haben, die wir in den letzten 20 Jahren im Internet gesehen haben, dass diese Funktionsprinzipien gesichert und verankert werden. Und genau das leistet leider die jetzige Gesetzgebung nicht. Und das heißt vor allen Dingen, dass die europäische Online-Industrie im Verhältnis zu den USA immer weiter ins Hintertreffen gelangen wird. Günter Hack hat das sehr schön in einem Tweet formuliert, fand ich. Innovation machen die Amerikaner, wir legen nur noch die Leitung.
Und das könnte sich jetzt fortsetzen mit der neuen Gesetzgebung zur Netzneutralität, die das EU-Parlament in der vergangenen Woche beschlossen hat. Herzlichen Dank, Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft, für das Gespräch.
Gerne.
Monsters to be pitied. Monsters to be despised. A night with the ghoul. The ghouls reborn from the innermost depths of the world.
Infinitesimal bits of fluff compared to her. This one would have died for feathers, furs, and fluff. And so she did.
Musik, die zum heutigen Abend wie das Messer ins Auge passt. Die russisch-deutsche Band Messerchubs mit ihren von jammernden Thereminen und anderen Grusel-Schocker-Soundbits durchsetzten Surfpunk. Intro Monstro Crescendo hieß dieses Stück.
Breitband. Medien und Meinungen.
Ja, und dazu ist Jan Rehm zu uns ins Studio gekommen. Hallo, Jan.
Hallo.
Wegen knapper Kassen ist beim Berliner Tagesspiegel aus dem Holzbring Verlag gerade extrem schlechte Stimmung.
ausbaden dürfen das die freien Mitarbeiter. Sie sollen nach Plänen des Verlags bis Jahresende nicht mehr für die Zeitung schreiben dürfen. Warum will sich denn der Tagesspiegel jetzt seine Freien sparen?
Ja, ganz einfach, um Geld zu sparen. Es heißt, es habe einen massiven Einbruch bei den Anzeigen gegeben beim Tagesspiegel, vor allem für die Weihnachtsanzeigen. Das ist so die lukrativste Zeit bei so einer Tageszeitung. Und deswegen müsse jetzt das Geld in sechsstelliger Höhe gespart werden und das eben hauptsächlich bei den Freien.
Ich habe auf Twitter gesehen die Woche, dass Journalisten dann selber Kleinanzeigen im Tagesspiegel geschaltet haben. Darin stand zum Beispiel, löse Journalistenbüro auf, biete ungeschriebene Manuskripte aus allen Bereichen des Berliner Lebens und so weiter. Was steckt da genau dahinter?
Dahinter steckt der Berufsverband Freier Journalisten Freischreiber. Und die von dir zitierte Anzeige, die hat das Freischreibermitglied Jakob Vicari geschaltet.
Da haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Bei dem Tagesspiegel, das Geld ausgeht, verdirbt er den Freien ihr Weihnachtsfest. Und da haben ein paar Freischreiber gesagt, wir tun was gegen die Anzeigenkrise beim Tagesspiegel und schalten jetzt selbst Anzeigen.
Ja, es gab dann am Dienstag noch eine zweite solche Anzeige und dann haben sich die Freischreiber auch geoutet. Vor allem, weil weitere Anzeigen, die am Mittwoch erscheinen sollten, ja nicht erschienen sind. Und die kamen dann aber am Donnerstag hinterher mit einem kleinen Erklärtext des Tagesspiegels und in dem stand, die Zeitung habe die Berichterstattung erweitert und auch die Redaktion ja weiter ausbauen können in diesem Jahr. Aber mit mehr Anzeigen, da könne man ja noch viel, viel mehr machen. Insgesamt klang es nach ein bisschen nach, ach, alles halb so schlimm. Warum man dann aber bei denen kürzt, die maßgeblich für die Inhalte verantwortlich sind, das erschließt sich so nicht. Und auch Jakob Vicari ist überhaupt nicht überzeugt von dem Ministatement.
Für mich ist das nicht glaubhaft. Ich hatte den Eindruck, der Tagesspiegel wollte das gerne ruhig und heimlich mit einer kleinen Mitteilung abtun. Man beschäftigt halt keine Freien mehr und weiter geht's. Gleichzeitig schaltet man Anzeigen, jetzt jeden Tag ein bisschen mehr Tagesspiegel. Man fragt sich, wie das gehen soll mit weniger Journalisten.
Aber Jan, stimmt es denn nicht, dass der Tagesspiegel, wie er selbst schreibt, viele neue Redakteure auch eingestellt hat?
Nahezu gar nicht. Also der Tagesspiegel hat durchaus Redakteure eingestellt. Und zwar um den Jahreswechsel 2014-15 herum. Aber das waren vor allem Pauschalisten und die wurden zu teilweise relativ schlechten Konditionen, ich sag mal, zwangsredakteurisiert. Das sind also freie Mitarbeiter, die regelmäßig in den Redaktionen des Tagesspiegels arbeiten. Ja, und warum die nun eingestellt wurden, das waren drohende Verfahren wegen Scheinselbstständigkeit. Also da hat der Tagesspiegel versucht, zum Teil jahrelang festbeschäftigte freie Mitarbeiter zu Neuredakteuren zu machen und die jetzt als Neueinstellung zu verkaufen, das finde ich schon ziemlich erstaunlich.
Und das ganze Interview mit Jakob Vicari, das gibt es auch bei uns im Web zu hören unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und zwar haben die großen Journalistengewerkschaften Deutsche Journalistenunion, DJU und Deutscher Journalistenverband, DJV, nicht auf den Fall Tagesspiegel reagiert. Der Vorsitzende des DJV hat aber trotzdem für Schlagzeilen gesorgt, Herrn.
Ja, und zwar der DJV-Vorsitzende Michael Konken hat in einem Interview mit dem Mediendienst Kress das Finanzierungsmodell Spende für den Journalismus am Beispiel Krautreporter als untauglich bezeichnet. Er fordert vielmehr eine Haushaltsabgabe für Print- und Online-Medien. Also Haushaltsabgabe, das ist die Abgabe, die jeder Haushalt in Deutschland zahlen muss und aus der sich dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert, also ARD, ZDF und auch wir. Verlage hingegen arbeiten rein privatwirtschaftlich und wehren sich schon ja sehr lange gegen solche Modelle, zuletzt erst vor einigen Wochen. Und ja, auch Krautreporter-Herausgeber Sebastian Esser, der hat Probleme mit Konkens Aussage. Er stört sich nämlich vor allem an dieser pauschalen Abwertung. Spendenfinanzierter Journalismus, der funktioniere in Deutschland nicht. Esser schrieb auf Facebook, er werde sich dann künftig den Mitgliedsbeitrag für den DJV sparen, woraus sich dann in Folge ein ordentlicher Schlagabtausch zwischen Konken und Esser entwickelte.
Wer dem nochmal komplett beiwohnen will, den Link gibt es auch bei uns im Blog. Wie siehst du das denn jetzt, Jan? Spenden oder Haushaltsabgabe?
Ja, Patentrezept, das habe ich natürlich auch nicht. Aber ja, Gewinnorientierung und Haushaltsabgabe, das passt für mich nicht zusammen. Spendenfinanzierte Modelle haben sich jetzt auch nicht so richtig als Erfolg erwiesen. Ich denke, für Deutschland, da wird sich das Modell für private Medien erst noch zeigen müssen.
Vielen Dank, Jan Rehm, für diese Medien und Meinungen. Alle Links dazu auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wo Sie auch die Musik von Lixian Handover finden. Sie zeigt, dass Beziehungen furchteinflößend sein können, wenn sich die Liebe anfühlt, als säße man in einem Haunted House und sich das Geliebte gegenüber in einen gefühllosen Untoten verwandelt.
Your love is like a haunted house. Never know what demons will pop out and I'm strapped in. Waiting to begin, and you are in the dark. You say
I've got ice in my veins and I never say what I mean. My love is like a haunted house. Never know what demons will pop out. Like a haunted house. Never know what demons will pop out. And I'm strapped in, waiting to begin. And you are in the dark. You say, I've got ice in my veins. And I never say what I mean. Like a haunted house. Never know what demons will pop out.
Breitbandbesprechung.
Im neuen James-Bond-Film Spectre, der ab Donnerstag bei uns im Kino ist, bekommt der Geheimagent mit der Lizenz zum Töten mal wieder Unterstützung von Q, einem Quartiermeister, und, das wissen wir spätestens seit Skyfall, einem passionierten Hacker.
Und auch im neuesten Film sitzt er mehr als einmal an seinem Laptop, starrt auf Zahlen rein und tippt wild auf seiner Tastatur rum, was Hacker in Hollywood-Filmen halt so machen. Magische Dinge mit Computern ohne genaue Erklärung. Oder können Sie vielleicht doch ein kleines bisschen mehr? Anna Wollner mit einer kleinen Hacker-Filmübersicht.
Ich verstehe nicht, weshalb du in das System eindringen willst.
Mann, weil in einem dieser Datenspeicher die Beweise stecken.
Stop, ich warne dich. Ich werde dich auf den Spielraster versetzen.
Tron, die Mutter aller Hackerfilme von 1982 und stylisch geremaked 2010, digitalisiert den Programmierer Flynn und schickt ihn mitten hinein in die virtuelle Realität der Bits und Bytes. Flynn ist mehr Actionheld als Nerd, denn in Tron wird weniger am Computer gesessen als vielmehr im Computer gekämpft. Anders als in Wargames ein Jahr später.
Wollen wir ein Spiel spielen?
Aber gern. Wie wär's mit dem Spiel weltweiter thermonuklearer Krieg?
Der jugendliche, blasse Computerfreak David will sich im heimischen Kinderzimmer eigentlich nur in das System eines Spieleherstellers hacken, verirrt sich auf seinem virtuellen Weg und löst dabei versehentlich fast einen dritten Weltkrieg aus.
Bitte nennen Sie vorrangige Ziele.
Was wollen wir zuerst atomisieren?
Wie wär's mit Las Vegas?
Las Vegas, klasse.
Mit voller Absicht dagegen agieren die Jugendlichen im Kultfilm Hackers 1995. Durch regelmäßige Hackaktionen, unter anderem auf das Wall Street-System, ermittelt das FBI gegen die Highschool-Hacker-Gang. Gut gegen böse, wer ist, bleibt offen.
Wir folgen hier eine andere Strategie. Wir werden die Nintendo-Generation aufmischen.
Hack the planet!
Gefährlich sind eigentlich Hacker.
Hacker dringen in Computersysteme ein und verwüsten sie. Diese Leute sind Terroristen.
Hacker sind im Film dann doch meist die Bösen, die maskiert vor gleich mehreren Bildschirmen sitzen, wild auf die Tastatur einhauen und fast schon manisch den schwarz-grünen Zahlenkombinationen, die über die Monitore flimmern, folgen. Wie auch Tom Schilling im deutschen Hackerfilm Who Am I?
Unser nächstes Ziel war ein großes Pharmaunternehmen.
Yeah! Max hatte recht. Je dreister man war, umso mehr konnte man erreichen. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Das Ritalin hielt uns wach. Wir nahmen von nichts und niemandem Rücksicht.
Frauen gibt es eher selten. Angelina Jolie in Hackers, Sandra Bullock in Das Netz und Noomi Rapace in der Millenniums-Trilogie als Lisbeth Salander. Auch wenn die richtige Jobbeschreibung differenzierter ist.
Was genau machen Sie bei dieser Sicherheitsfirma?
Kaffee kochen, Post sortieren.
Aber nicht Vollzeit, nicht mal regelmäßig als Teilzeitkraft. Die konnten irgendwie im Juli und August ohne Kaffee und Post auskommen.
Im großen Blockbuster-Kino sind die Hacker, wenn nicht Bösewichte, die Sidekicks, die ähnlich wie Q in Bond den Helden zur Hilfe eilen. Jüngstes Beispiel ist da Obernerd Simon Pegg in Mission Impossible Rogue Nation, der seinen Chef Tom Cruise retten muss. Pegg als Computerspezialist Benji sitzt in Tarnuniform in einem Feld, den Laptop auf dem Schoß und tippt um seines Chefs Leben. Humor haben sie übrigens auch, oft sogar den besten.
Ich bin auf dem Flugzeug, mach die Tür auf!
Wie hast du es ins Flugzeug geschafft?
Nicht im Flugzeug, ich bin auf dem Flugzeug! Mach die Tür auf!
Ja, okay.
Die andere Tür!
Ja, Hacker, das sind im Film stereotype Abziehbilder ohne Eigenleben und weit weg vom echten Hacker. Woran das liegt, wie sich das entwickelt hat und vor allem, ob es besser werden kann, das wollen wir mit Kaspar Clemens Mirau besprechen, der sich seit Jahren mit Hackerfilmen und Hackern in Filmen beschäftigt. Hallo.
Hallo. Wir haben gerade einen kurzen Überblick gehört. Wie würden Sie denn so ganz zusammenfassend beschreiben, was ist der Hacker im Film?
Der Hacker im Film ist, also ich habe ja mal versucht, das Genre Hackerfilme zu definieren und habe das definiert als ein Genre, in dem ein Hacker einfach handlungstragend ist, also wirklich zur Story beiträgt. Und der Hacker hat sich sehr verändert im Film. Also er war der Bösewicht und er war mal der Nerd, aber er ist auch zwischendurch sexy geworden. Also das kann man gar nicht so einfach beantworten.
Könnte man aber sagen, dass es einen Wandel gegeben hat vom Feind zum Heldenbild?
Ja, ich würde auch gar nicht behaupten, dass der von Anfang an Feind ist. Also Tron wurde ja genannt als Mutter aller Hackerfilme im Einspieler und Wargames ist so auch eigentlich noch mehr die Mutter aller Hackerfilme. Und in beiden ist der Hacker nicht der Böse gewesen. Deswegen, das changiert so über die Zeit. Es gab Sneakers, falls jemand daran erinnert, mit Robert Redford. Da waren das auch die Guten, die Hacker. Deswegen ist das gar nicht so negativ konnotiert im Film unbedingt.
Aber der Hacker scheint ja trotzdem sozusagen, ein Klischee zu seinem Sinne, er ist entweder sozusagen der ganz zurückgezogene Eigenbrüderin, der so magische Dinge tut, oder dann diese super glitzernde Superlichtgestalt. Hat sich da auch eine Entwicklung stattgefunden?
Ja, also der ist so in den 90ern ist er so zur Superlichtgestalt geworden. Also als dann so Filme kamen wie Matrix zum Beispiel oder Passwort Swordfish, da sind die plötzlich so, sie sehen cool aus, tragen Lederjacken, sind sehr Testosteron aufgeladen. Das ist wieder so ein bisschen zurückgegangen, hab ich das Gefühl, dass sie wieder etwas normaler dargestellt werden. Aber in der Tat ist es immer sehr überzeichnet, der Charakter.
Aber wir haben Hackerfilme jetzt selbst das Bild des Hackers geprägt, das wir nun dadurch von Hackern haben, dass wir denken, so und so sind die drauf.
Das Interessante ist, Bild von Hackerfilmen hat sich nicht nur in der Gesellschaft geprägt, sondern auch bei den Hackern selber. Es gibt eine schöne Anekdote, dass nach dem Film Wargames, der in den frühen 80ern lief, der Verkauf von Modems zu Weihnachten enorm in die Höhe geschnellt ist. Also Modems, muss man heutzutage erklären, waren früher Geräte, mit denen man sich ins Internet eingewählt hat oder besser gesagt in Datennetze. Und natürlich prägen so Filme Rollenvorstellungen. Und Wargames war ein Film, wo ein sehr junger Mensch Hacker war. Und das hat natürlich junge Menschen einfach sehr beeinflusst. Und bis heute gibt es natürlich ein Wechselspiel zwischen Film und Gesellschaft.
Ich will noch eine Frage zu Hackern stellen. Wir sprechen jetzt nämlich genau davon, von Hackern, nicht von Hackerinnen. Mhm. Ist das Problem, dass Frauen hier unterpräsentiert sind, dasselbe, was der Rest der Branche auch hat? Oder ist es nochmal speziell?
Das ist genauso, wie es der Rest der Branche auch hat. Und dazu kommt eben, dass natürlich enorme Rollenklischees transportiert werden in dem Film. Also es gibt zum Beispiel in Passwort Swordfish gibt es eine unsägliche Szene, wo so ein Blowjob stattfindet, während der Typ so unter Zeitdruck hacken soll. Und man denkt sich so, warum muss das in diesem Film sein? Und es gibt viel, viel, viel zu wenig Hackerinnen. Und dazu kommt auch, dass der Hacker meistens weiß ist. Es ist meistens ein weißer Typ, ja, der da dargestellt wird. Das ist wirklich schade, wird viel verschenkt.
Wie viel haben denn diese Filme noch mit der realen Hacker- oder Hackerkultur zu tun? Inwieweit bedienen sie Klischees oder inwieweit ist es wirklich nicht nur ein Klischee, sondern auch echte Realität?
Es gibt Filme, wir reden ja von fiktionalen Filmen gerade. Es gibt Filme, die machen das ziemlich gut. Also ein Beispiel von einem Film, der sehr gut die Hackerkultur eingefangen hat, ist der Film 23. Wenn man sich damit Menschen unterhält, der beruht ja auf wahren Tatsachen. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, die sozusagen damals real daran beteiligt waren, dann sagen die Stimmung, die der Film eingefangen hat, das passt ganz gut. Und es gibt immer wieder Momente, also zum Beispiel im Film Who Am I, von dem wir gerade auch gehört haben. Ich fand den ganz furchtbar, aber es gibt so einige Momente in dem Film vielleicht, die ganz gut sind. Und manchmal ist es auch technologisch gut eingefangen. In Tron Legacy zum Beispiel, der total abgefahren ist, gibt es eine technologisch sehr reale Hackszene, wo man sagen könnte, das könnte so ausgesehen haben.
Das ist tatsächlich noch die andere Frage. Es gibt dann die Person des Hackers und dann der Vorgang des Hackens. Das ist ja für jemanden, der da gar nicht drüber weiß, was sehr Magisches. Wie wird das denn visualisiert und vor allen Dingen, wie gut passt das dann im Auge des Experten?
Also die große Frage ist natürlich, wie man in einem fiktionalen Film etwas visualisiert, was kaum jemand versteht, weil es Fachwissen voraussetzt. Ich finde das erstmal in Ordnung, das sozusagen falsch darzustellen. Nicht falsch, sondern sehr fiktional darzustellen. Es gab im Film Who Am I, den ich, wie gesagt, nicht besonders mag, aber es gab da eine schöne Sache, die sie sich ausgedacht haben, und zwar, da zeigen die immer so Underground-Chats, wo so im Darknet gechattet wird, und stellen das damit, dass Menschen mit Masken in einer U-Bahn sind. Und das ist so total abgefahren. Was diese Szene schafft, ist, die Stimmung dieses Chats wiederzugeben. Und so eine Idee finde ich ganz gut. Was halt wirklich immer schade ist, ist, wenn so Computerprogramme gezeigt werden, wo jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, denkt, ach nee, komm, das war jetzt gerade auch in der Tagesschau, wurde gerade was gezeigt, und dann geht das halt als Screenshot rum, weil alle, die ein bisschen sich mit Computern auskennen, denken, auch das hätte man auch mit 5 Minuten mehr Arbeit etwas realistischer darstellen lassen können.
Gibt es auch so richtig prominente Fails in der Darstellung, die Ihnen einfallen, wo Filmemacher so richtig komplett geloost haben?
Oh, da gibt es bestimmt ganz viele, jetzt fallen mir keine ein, aber es gibt zum Beispiel das berühmte Programm Nmap. Das ist ein Portscanner, mit dem man Hacks klassischerweise vorbereitet. Und es gibt zum Beispiel auf der Webseite von diesem Programm gibt's eine Liste mit Filmen, wo das Programm drin vorkommt, zum Beispiel in Matrix. So. Und oft sieht man in Filmen IP-Adressen. Und das ist immer ganz spannend, ist das eine echte IP-Adresse oder nicht? Ja? Und da kriegt man dann immer auch mit, wie ist der Film vorbereitet. Und es gab auch schon mal einen Fall, ich weiß nicht mehr, welcher es war, wo man dann tatsächlich auf eine Webseite gehen kann, die dann noch so zum Film gehört. Ja.
Was ist denn jetzt sozusagen zum Abschluss des Gesprächs, und falls jemand denkt, okay, jetzt möchte ich mal bitte die 5 Hackerfilme sehen, die der Experte empfiehlt, welche wären das?
Also wenn es jetzt darum geht, wirklich Hackerfilmgeschichte einzufangen, ich würde, wie gesagt, empfehlen 23, einfach das deutsche Hackerfilmgeschichte. Ich finde von der Ästhetik her den Film Pi großartig, der zeigt mal einen ganz, ganz anderen ästhetischen Ansatz, wie man sowas zeigen kann. Dann, kaum jemand kennt den Film Peng, du bist tot mit Ingolf Lück, das ist eine totale deutsche Klamotte, auch aus den 80ern. Und da sind aber sehr gute BTX-artige Szenen drin, die ganz überraschend sind. Und Rolf Zacher spielt mit, schon allein deswegen könnte man sich angucken. Die Millennium-Trilogie finde ich sehr spannend, vor allen Dingen auch, weil eine weibliche Hackerin als Hauptrolle spielt und ein sehr, sehr starker Charakter ist und da auch so ein ganz gutes eigentlich dargestellt wird. Und der Film Hackers natürlich mit Angelina Jolie, der ist fernab jeglicher Realität, aber der fasst sehr gut dieses 90er-Rave-Hacker-Feeling irgendwie zusammen.
Vielen Dank, Kaspar Clemens Mirau. Und Markus, zu den Hacker-Filmen haben wir jetzt auch noch Hacker-Musik. Ne?
Das stimmt. Das Album The Haunted Mansion, das ist nämlich auf keinem gewöhnlichen Musikinstrument entstanden, sondern auf einer Synthesizer-Emulation für die tragbare Spielekonsole Nintendo DS. Und wir nähern uns jetzt diesem Geist aus, wie es sich gehört, und betreten als erstes die Eingangshalle, The Entrance Hall von Anthony Sia. Thank you.
Im Internet ist alles Crowd, hat man manchmal den Eindruck. Also wenn man nicht genug Geld hat und sich das von Nutzern spenden lässt, heißt das Crowdfunding. Wenn man ein Problem nicht allein lösen kann und Hilfe braucht, nutzt man Crowdsourcing. Und das gemeinsame Schreiben aller User an der Wikipedia könnte man Crowd-Lexikoning nennen oder so.
Was ist aber mit Musik? Könnte man vielleicht auch so eine Art Crowd-Sounding machen? Genau diese Frage hat sich Brandon Ferris gestellt. Der Programmierer hat die Webseite crowdsound.net gestartet. Es geht um das Komponieren eines Songs, bei dem jeder mitmachen kann, entweder anonym oder mit Anmeldung, genau wie bei der Wikipedia. Und unser Kollege Christian Grasse hat sich dieses und weitere Schwarmmusikprojekte mal angeschaut.
So klingt es, wenn 40.000 Menschen aus 144 Ländern zusammen einen Song komponieren. Zugegeben, der dünne MIDI-Sound reißt einen nicht wirklich vom Hocker. Die Entstehung ist jedoch durchaus interessant. Denn über jede einzelne Note und Pause stimmen die Nutzer online ab. Ich auch. So, hier geht's jetzt um Takt Nummer 332. Und ich kann aus 10 Tönen und einer Pause wählen. Und ich nehme die hier. Kann ich eigentlich nur noch hoffen, dass die anderen Nutzer das auch so sehen wie ich. Die Masse entscheidet sich anders, wie auch in den drei Versuchen zuvor. Seit Tagen hängt die Melodie in einer Dauerschleife. Oh, was machen die da nur? Das Kompositionsexperiment hat der Programmierer Brandon Ferris vor 2 Monaten ins Leben gerufen. Im Netzkultursammelbecken reddit.com fand es sein kreatives Zuhause. Dort diskutieren hunderte Schwarmkomponisten über die Weiterführung des Stückes.
Also bei Takt 281 klingt's echt gut.
Ein paar Stellen sind ja ganz nett, aber am Ende kommt immer wieder das Gleiche.
Ich habe keine Ahnung von Noten und Musik. Wird Zeit, dass ich abstimme.
So ein Scheiß.
Ich glaube, ich hab's versaut.
85 Takte fehlen noch bis zur fertigen Komposition. Anschließend soll gemeinschaftlich am Songtext gearbeitet bzw. abgestimmt werden. Die Kreativität der Crowd wird immer häufiger Bestandteil von Musik im Netz. Im vergangenen Jahr hatte die Anhaltische Philharmonie beim Dessauer Kurt-Weill-Fest eine Tweetphonie aufgeführt. Nutzer twitterten simple Tonfolgen, professionelle Komponisten arrangierten daraus innerhalb weniger Stunden Orchestersätze. So wurde aus meiner einfachen Twitter-Melodie dieses kompositorische Feuerwerk, geleitet von Dirigent Anthony Hermus.
The tweet is by Christian Grasse, it's arranged by Andres Roykauf.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der US-amerikanische Komponist und Dirigent Eric Whitaker mit seinem Virtual Choir. Profi- und Hobbysänger zeichnen vor laufender Kamera ein vorgegebenes Musikstück auf und veröffentlichen ihre private Videoaufnahme bei YouTube. Whitakers Team arrangiert aus den Einzelaufnahmen ein opulentes Gesamtwerk. In dem Stück Fly to Paradise singen fast 6000 Stimmen aus über 100 Ländern zusammen. Die Grenzen zwischen Künstler und Publikum verblassen. Was übrig bleibt, ist Musik, klar, aber auch viele Fragen. Wer ist der Urheber? Wem gehören diese Stücke überhaupt? Müssen Begriffe wie Kreativität und Inspiration neu verhandelt werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Jonathan DeGann alias Jay Views.
So this track is not finished yet.
Der New Yorker Musiker und Produzent verarbeitet kreatives Material seiner Fans. Geräusche, Fotos, Videos, Kommentare. Jedes Detail, das zu einem Musikstück beiträgt, dokumentiert er auf seiner Webseite The DNA Project. Ein Song betrachtet er als Organismus. Inspiration und Kreativität bilden die Song-DNA. Das von Fans hochgeladene Material sind musikalische Gene, sagt er. Ein Beispiel: Herztöne, aufgenommen mit dem Smartphone.
So one of the songs in the next JV's album will have a flexible BPM. That means that the tempo of the track can change according to your heartbeat. I'll use a recording of your heart as the metronome for the song.
Der Rhythmus des J-Views-Songs Almost Forgot passt sich dem Herzschlag des Hörers an. Seine Kunst geht demnach eine Symbiose mit dem Publikum ein. Das ist Schwarmkreativität mit individuellem Ergebnis.
Your version of the track will be one of a kind. The sound of your heart will be mixed into it.
Egal ob per Online-Abstimmung à la Crowdsound, Schwarmgesang im virtuellen Chor oder eher implizit als Inspiration im Sinne der Tweetphonie oder der Song-DNA von J-Views. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Musik bei genauer Betrachtung eigentlich immer ein Gemeinschaftsprodukt ist. Sie entsteht in ständiger Wechselwirkung zwischen Künstler, Publikum und Umwelt.
Christian Krasse über Crowdmusik aus dem Internet. Die könnt ihr natürlich auch selber ausprobieren. Unter breitband.deutschlandradiokultur.de gibt es die Links. Und in mir erweckt diese Vorstellung solcher Werkzeuge immer die Hoffnung, dass ich jetzt selber auch endlich vielleicht mal an Musik kreativ teilhaben kann. Ich probiere jedes neue Tool auf. Vera, wie ist es bei dir?
Never ever.
Was? Warum?
Ja, ich sag dir, was ich mache. Ich nutze richtige Instrumente. Klavier zum Beispiel.
Aber das ist doch kein Widerspruch.
Nein, aber ich fragst mich nicht nach digitalen Tools, ob ich die nutze. Und ich habe ein richtiges Klavier, also total analog.
Ja, aber wenn du sagst, ich habe ein richtiges Klavier, dann klingt das, als wäre das viel besser.
Naja, okay, es ist im old-fashioned Sinne, ist es ein richtiges, echtes, altes Klavier. Also analoges Klavier. Mhm. Und du?
Naja, wie gesagt, ich habe wirklich jedes Mal die Hoffnung, dass es jetzt geht. Ich habe zum Beispiel, es gab eine Zeit lang, dass immer so Musiker rauskamen, die so Loopstations verwendet haben. Da dachte ich so, ja, mit dem Loopen und so, das sieht alles so super einfach aus. Vielleicht könnte ich das auch. Und dann gab es so Apps irgendwie, habe ich mir auf mein Tablet runtergeladen. Hörte sich dann nicht so gut an, aber ich habe es halt versucht. Und dann gab es, es gibt was mit Musik programmieren, Sonic Pi heißt das Programm. Da dachte ich so, ja, das ist vielleicht auch total super, dann muss man ja nur programmieren. Und dann habe ich das auch, bin ich auch daran gescheitert.
Genau,
vielleicht jetzt mit Crowdmusik.
Man könnte auch sagen, wie beim Lesen, erst richtig Klavierspielen lernen und dann elektronisch oder andere Instrumente, dann elektronisch. Vielleicht diskutieren wir ein andermal, denn wir sind am Ende der Sendung. Markus, du hast Glück, wir machen es nicht weiter. Breitband ist vorbei, nach uns kommen die Nachrichten und dann erwartet sie Susanne Burkhardt im Theatermagazin Rang 1. Heute mit dem Theaterkönig Dieter Dorn, der nämlich 80 Jahre alt geworden ist.
Vorher noch ein praktischer Halloween-Tipp von Joanna Sandsmark. Sie hat nämlich die passende Antwort darauf, was man mit tanzwütigen Monstern macht, die einem heute Nacht zu Halloween begegnen könnte. Achtung! Nase abbeißen. Das ist When Monsters Want to Dance von Joanna Sandsmark. Wir sind Markus Richter und
tschüss, sagen wir, Vera Linz.
Tschüss.
Du auch.
When monsters smash your toes, you have to bite their nose. Don't think you have no chance when monsters want to dance. Not all monsters are clumsy, some dance quite divine. But if they trip and stumble, then take that as a sign. When monsters smash your toes, you have to bite their nose. Don't think you have no chance when monsters want to dance. If you can't find a monster who's as graceful as can be, you need to go a-searching for a dancing fantasy. When monsters smash your toes, you have to bite their nose. Don't think you have no chance when monsters want to dance.
Oh, pardon me. I'm sorry, so clumsy.
Very sorry. Ow! That's my nose. Whoops, sorry.
The ears are in your closet and the bumbling under your bed. The classes hide in shadows of the graceful ones of lead. When monsters smash your toes, you have to bite their nose. Don't think you have no chance when monsters want to dance.